Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 26. Oktober. So klang das beim Aktionstag zugunsten der Pflegekräfte im Gesundheitswesen. Warmer Applaus für die tapferen Altenpfleger, für Sanitäter und Krankenschwestern. Und jetzt wird die Lohnerhöhung zum Applaus nachgereicht. 4,5% zusätzlich gibt es in den unteren Tarifgruppen und 3,2% in den Tarifgruppen darüber. Die Lohnerhöhung verteilt sich auf die kommenden 28 Monate. Das Gesamtvolumen dieser Erhöhung, die automatisch auch für alle Beamten gilt, beläuft sich auf 4,9, also knapp 5 Milliarden Euro. Verdi-Chef Frank Wernicke kann zufrieden sein und ich glaube, er ist es auch.
Wenn ich das insgesamt bewerte, dann ist das aus unserer Sicht ein respektabler Abschluss in besonderen Zeiten.
Das Geld ist allerdings, ich habe es eben schon kurz erwähnt, nicht nur für diejenigen gedacht, die in Corona-Zeiten besonders geschuftet haben, sondern es ist auch für über 1 Million öffentlicher Bediensteter und Beamter gedacht, die im Lockdown waren, die auf dem Sofa gewartet haben, dass die Führerscheinstelle oder das Einwohnermeldeamt oder der Kindergarten oder das Schwimmbad oder das Rathaus oder wieder eröffnet werden. 5 Milliarden extra, das ist schön für die Begünstigten, aber ist das ökonomisch auch vertretbar und ist es sozial auch gerecht? Innenminister Horst Seehofer hat diesen 5-Milliarden-Scheck für die Regierung quergeschrieben und er begründet die Lohnerhöhung so.
Wir haben einen sehr leistungsfähigen öffentlichen Dienst und dass wir die Vereinbarungen Ihnen heute vorstellen, auf die wir uns verständigt haben, ist auch Ausdruck, dass wir die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Mitarbeiterin damit honorieren wollen.
Genauso richtig wäre der Satz, wir haben eine leistungsfähige Lufthansa, eine leistungsfähige Automobilindustrie und eine sehr, sehr leistungsfähige Kulturszene in Deutschland. Aber nirgendwo gibt es in diesem Jahr derart wuchtige Lohnerhöhungen, denn das Land befindet sich, lieber Herr Innenminister, in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Und deshalb regnet es derzeit nirgendwo Geld vom Himmel.
Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat aufgrund der Corona-Krise Standortschließungen und Stellenabbau angekündigt.
Flugzeugbauer Airbus will in der Corona-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen.
Schaeffler hat den Rotstift angesetzt. Bis Ende 2022 will der Automobil- und Industriezulieferer mit Stammsitz in Herzogenaurach weitere 4.400 Stellen streichen.
Woanders gibt es nicht Lohnerhöhung und Prämie, sondern Kurzarbeitergeld und schlaflose Nächte.
Die Hälfte von dem Schlaf, die man sonst hat, man sieht es einem an, man ist auch angespannter, man macht sich große Gedanken um die Zukunft gerade. Ja, also wie geht's hier weiter?
Das Schlimmste, was es gibt.
Der Staat ist bis unter die Halskrause verschuldet, das kommt strafverschärfend noch hinzu. Die Schuldenuhr dreht durch. Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Rainer Holznagel, berichtet.
So schnell lief die Schuldenuhr noch nie und mittlerweile mit 10.424 Euro pro Sekunde.
Nochmal zum Mitschreiben, Herr Seehofer. Der Staat verschuldet sich derzeit mit 10.000 Euro in der Sekunde. Allein die Lufthansa, jetzt teilverstaatlicht, braucht 500.000 Euro pro Stunde, nur um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. In dieser Situation ist eine milliardenschwere Gehaltserhöhung für den gesamten öffentlichen Dienst und das Ganze komplett auf Pump finanziert eine Provokation. Oder positiv gesprochen, Glückwunsch an den Beamtenstaat. Alles richtig gemacht, null Risiko, aber dafür 5 Milliarden extra. So macht selbst Corona Spaß. Unsere weiteren Themen heute mit dem Historiker, Bestsellerautor und vielleicht bedeutendsten Intellektuellen der Gegenwart, mit Yuval Noah Harari, spreche ich über seine Schlussfolgerungen aus der Pandemie.
And democracies have a built-in advantage that yes, maybe they are more slow in reacting, maybe they are sometimes less ruthless, but when they make a mistake, they are in a better position to admit that they made a mistake and try something else. In a dictatorship, the dictator is very unlikely to admit.
Unsere Börsenreporterin Sophie Szymanski verrät uns, was in dieser Woche für Sie an der Wall Street wichtig wird. Wir kümmern uns liebevoll um eine andere vielgescholtene Berufsgruppe, die armen Unternehmensberater. Und wir freuen uns für und mit Sir Elton John über eine etwas kuriose Ehrung. Die Menschheit hat Sehnsucht nach Klarheit und nach Erklärung. Verständlich. Denn Themen wie Covid-19, Klimawandel, Digitalisierung und dann noch der Aufstieg Chinas überfordern den Einzelnen. Macht das alles überhaupt Sinn und wenn ja, welchen? Naja, unser Gehirn jedenfalls funktioniert noch genauso wie zur Zeit unserer Vorfahren vor 70.000 Jahren. Anders gesagt, wir sind umgeben von blinkenden Smartphones mit 1000 Apps, fliegenden Drohnen, Elektroautos mit intelligenter Parkplatzsuche, aber im Kopf sind wir auf dem Niveau von Bärensammlern und einem Leben unter freiem Himmel. Mit unserem märchenhaften Aufstieg als Mensch und dann auch mit unserer Zukunft beschäftigt sich Yuval Noah Harari in Israel. Der Mann ist Professor in Jerusalem und der wahrscheinlich berühmteste Historiker unserer Zeit. Und Bestsellerautor ist er sowieso. Über 28 Millionen Bücher hat er verkauft. Von ihm stammen eine kurze Geschichte der Menschheit, Homo Deus und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Barack Obama und Mark Zuckerberg empfehlen seine Bücher. Emmanuel Macron hat ihn zu sich ins Élysée eingeladen. Ich hatte ihn auch eingeladen, zum Handelsblatt. Aber er ist nicht gekommen. Also bin ich glaube es war 2017, zu ihm nach Tel Aviv geflogen. Was für ein inspirierender Nachmittag mit einem außergewöhnlichen Menschen. Aber das nur nebenbei. Seither jedenfalls verfolge ich noch aufmerksamer als vorher, was dieser 44-jährige Historiker so tut und treibt und schreibt. Und dann war ich wirklich überrascht. Ein so hochgeistiger Mensch. Und jetzt bringt er doch tatsächlich einen Comic auf den Markt. Dieser Comic trägt den Titel Sapiens, der Aufstieg. Der erste von 4 Bänden ist ab heute im Buchhandel. Mit Zeichnungen des französischen Illustrators Daniel Casanave und des belgischen Comiczeichners David van der Meulen. Ich habe Harari an seiner Universität in Jerusalem erreicht per Skype. Gut aufgelegt, klug und konzentriert war er. Hören Sie selbst. Good morning, Mr. Yuval Noah Harari.
Good morning, it's good to be here.
How do you get along in these troubled times?
I mean, you know, as an author, it's not impossible. I can still read, I can still write, but it's a difficult time.
But you have been a heavy traveler in the time before, a lot of lectures and discussions all over the place, and now you're locked in Israel.
Yeah, I mean, well, that's actually, I think it's one of the benefits. I don't like to travel so much. I like to meet people, but you know, with all the airplanes and hotels and all that, it's not very nice. So now I actually have more time to just research and think and read and write.
I've never heard, Mr. Harari, of a professor of history who created a comic strip. How could that happen? You have to explain to us.
Well, the initial idea actually didn't come from me. It came from Daniel and David, two very gifted artists who approached me and suggested to turn Sapiens into a graphic novel. And I really liked the idea, because I see my main job as kind of building a bridge between the scientific community and the general public and making the latest discoveries of science available widely. And for that, you need to experiment with different ways of telling stories and conveying information. And doing it through a graphic novel or through a comic, that's a wonderful idea. And I think it's vital to do that. Because if you don't translate science into more accessible genres, then you leave the arena open to all kinds of crazy conspiracy theories and fake news and whatnot. I mean, obviously, not everybody's going to go and read science books, so you need to reach them somehow.
Also, wir lernen. Harari sieht sich als Brückenbauer zwischen dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und einem Publikum, das ein Leben jenseits der Fachliteratur lebt. Er sieht sich als Lehrer, nicht nur als Hochschullehrer. Er ist der Zukunftslehrer, der Mann, der sich auch unseren Kindern mitteilen möchte. Und dann haben wir über die Digitalisierung gesprochen, Digitalisierung in Zeiten von Corona. Welche Jobs kommen, welche verschwinden? Harari sagt, dass der Arzt wohl eher der künstlichen Intelligenz zum Opfer fällt als die Krankenschwester. Denn die Krankheitsdiagnose kann auch ein Computer stellen, vielleicht sogar besser. Aber bei der zwischenmenschlichen Arbeit am und mit dem Patienten braucht man den Menschen und vielleicht auch die Emotion. Und das Gruselige ist, Emotionen könnten dennoch sehr wohl in Zukunft auch von Computern analysiert und hergestellt werden. Diktaturen werden, sagt Harari, profitieren. Und dann spricht er vom Stalin des 21. Jahrhunderts, der in die Seele seiner Untertanen schauen kann.
Mr. Harari, this book is all about where we come from. But the bigger question right now is where to go from here. You once said humans will lose their economic and military usefulness. Still true?
Yes, I think that this process is only accelerating. And we see with COVID and everything that the pandemic is causing an acceleration in processes of digitalization and automation. And entire industries collapsing, millions of jobs being lost, and many of the jobs lost will not come back after the crisis is over. A lot of things are being taken over by digital technology and by algorithms and robots and so forth. There is still, of course, a lot that humans can and should do, but the danger of losing control, losing authority over our lives and over the world, I think it's more acute than in any previous time.
On the other side, nurses, we have to mention as well, teachers, truck drivers for all the food delivery. We also experienced a world where we needed some, I would say, ordinary people. People in the service sector, maybe they could be replaced in a couple of decades, but right now we are heavily depending on these people.
Of course, we are extremely dependent on them. And also, we need to realize that automation doesn't necessarily threaten the work of the people, you know, like nurses or like cleaners and so forth. If you look at the healthcare system, for example, it would probably be easier to replace many doctors than to replace the nurses. I mean, there are different kinds of doctors, of course. But if your job as a doctor is mainly to process information, you get the results of all kinds of tests and you get a lot of medical data and you analyze the data and you find patterns and you conclude what kind of disease the patient is suffering from and then you write a prescription. All this process is just about data.
Yes.
And this is something that within a couple of years could be automated. Now, a nurse, she or he, they are not just processing data. They need to physically take care of patients, to replace bandages, to give injections and things like that. That's much, much more difficult to replace. Any job that actually involves hands-on doing something physical and not just processing data is much more difficult to replace. Again, it's easier to replace investment bankers than it is to replace waiters in restaurants, as funny as it may sound.
We are talking about emotional skills. Maybe they are not replaceable.
In the long run, even emotional skills, many of them, could be automated to some extent. Because ultimately, how do we know what another person is feeling? Most of the time, we analyze a large amount of biological data coming from that person. Like, you can know how I feel by listening to the tone, not just to the content of what I say, but listening to the tone of my voice, reading my body language, my facial expression. Now, all this is actually recognizing patterns in data. And computers are becoming quite good at doing that. Actually, today computers are better than humans at recognizing faces. Once they are better than us in recognizing emotions from tone of voice, from facial expression, even from data coming from inside the body, like from blood pressure and heart rate, a computer could be connected directly to processes happening within your body if you wear, let's say, a biometric bracelet that collects biometric information from within your body, like your blood pressure or your heart rate or your brain activity. This could enable computers to be far, far better than any human being in understanding emotions, because in the end, emotions are biological phenomena. Okay. They are shaped by all these processes in the body.
But I realized during this process with my kids and the Zoom technology from their school that education by digital devices is not that effective, not because of emotional teachers, but because the teachers as controllers, as persons who make sure that the kids are not only playing games. I don't want to say that your books are wrong, but maybe we have to add a more personal and more emotional side to this analysis.
No, I completely agree that at present, the technology like Zoom is not good enough to replace real physical intimacy in classrooms or in clinics or in many other situations. But we need to take into account this technology has just begun. Again, I find as a teacher that what makes it very difficult for me to teach classes online via Zoom is that it's difficult to read the emotions of my students. But, you know, 20, 30 years to the future, you could have a much better understanding of the emotions of mm-hmm. the people on the other side using all these new technologies. Now, this is also very frightening. I'm not wholeheartedly in favor of it. This could lead to the worst totalitarian regimes in human history. You know, dictators throughout history, they wanted to know not just where people go and what people say, they above all wanted to know what people think and what people feel, and they couldn't do it. You know, Stalin could follow people around with KGB agents, but he didn't really know what the people were feeling inside themselves. You know, you give a speech and everybody smile and clap their hands, but maybe they're faking it. You don't know. In 20 years or 30 years, a 21st century Stalin would be able not just to follow everybody 24 hours a day with all this new surveillance technology. He can actually get under their skin and potentially know what they are feeling and thinking when they listen to a speech on television or on the radio.
Harari hofft, dass in Zukunft im Rennen um die Führung bei der künstlichen Intelligenz nicht ein neuer kalter Krieg ausbricht zwischen den USA und China. Und Harari setzt dann auf uns, auf Europa. Und er glaubt und will glauben, dass das Konzept der Demokratie der Diktatur überlegen ist und bleibt.
I would hope that it won't be just China versus the US. We need other powers, maybe more middle-of-the-way powers like the EU, to counterbalance this tendency towards a new Cold War. At present, the EU doesn't seem strong enough, certainly not in technological terms, to act as a kind of mediating third power. From all, you know, the 10 big tech companies in the world, none of them is European.
I know this, yeah.
So I do hope that Europe will become kind of the at least a third power in the race, but it needs to move fast if it wants to do it.
I couldn't agree more. My last question is this. You have written in one of your books the sentence, soldiers and workers of democratic countries perform better than those of dictatorship. And now my question, let's think twice, Mr. Harari. Look at how China emerged from this corona crisis. Do you think the sentence is still true?
First of all, originally when I wrote it, I said it's a wrong sentence. It's just not true. It's not true historically that soldiers and workers in democratic countries always function better. It was a very common theory in the 20th century, but I don't think it's historically valid. I would say, though, that very often in times of emergencies, at least over the long term, democracies do perform better. Now, China is not the only example of an efficient country in this epidemic. If you look at Taiwan or South Korea or New Zealand or even Germany, they are also doing quite a good job. If you ask me where I would prefer to be now, Beijing or Berlin, I would prefer Berlin. Because yes, maybe there are more people with COVID, but I would still prefer to live in a place with freedom of expression, with democratic balance of power, that you don't sacrifice everything just in order to stop the epidemic. And democracies have a built-in advantage that yes, maybe they are more slow in reacting, maybe they are sometimes less ruthless, but when they make a mistake, they are in a better position to admit that they made a mistake and try something else. In a dictatorship, maybe you can make decisions faster, but if you make the wrong decision, the dictator is very unlikely to admit that he or she made the wrong decision and try a different course of action. Therefore, over the long term, I think democracies still perform better.
I hope you are right, Mr. Harari. Thank you for this thoughtful conversation. It's always good talking to you.
Thank you.
Das ganze noch deutlich ausführlichere Gespräch gibt es als Sonderpodcast am Samstag, kostenpflichtig und dann auf unserer Plattform thepioneer.de. Da finden Sie auch anderen interessanten Inhalt, andere Podcasts, andere Texte, unabhängigen Journalismus. Ich freue mich auf Sie. Am Samstag mehr dazu.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Alle sprechen über diesen bevorstehenden CDU-Parteitag, geplant am 4. Dezember in Stuttgart. Aber da kommt es womöglich jetzt anders. Gestern Abend hat die Vorsitzende AKK die Matadoren zu sich ins Adenauerhaus eingeladen. Und was da los war, das weiß Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Michael.
Schönen guten Morgen, Gabor.
Dann erzähl uns doch mal, wann hat sich wer genau getroffen?
Gestern kamen die stellvertretenden Parteivorsitzenden, die noch Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz im Adenauerhaus physisch zusammen.
Und haben was genau besprochen?
Sie haben eigentlich den Vorstoß von Armin Laschet besprochen, der sich nämlich via Interview zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, man müsse doch angesichts des hohen Infektionsgeschehens den Parteitag abblasen am 4. Dezember.
Es würde niemand verstehen, ja, wenn er bei einer Beerdigung oder bei anderen Dingen nur 10 Menschen dabei haben darf und die CDU trifft sich mit 1000 Leuten auf einem Parteitag. Das ist was anderes, aber trotzdem ist die Dringlichkeit aus meiner Sicht jetzt nicht da.
Das kann Friedrich Merz ja nicht lustig gefunden haben, denn er führt in allen Umfragen der CDU-Mitglieder zumindest.
Richtig, und deswegen gab es auch eine 5-stündige, ich würde sagen erhitzte Diskussion am Ende im Adenauerhaus, denn sowohl Friedrich Merz als auch Norbert Röttgen sehen gar keinen Anlass, den Parteitag dieses Jahr abzublasen, denn es gibt umfassende Hygienekonzepte. Es wurde ja sogar darüber diskutiert, an verschiedenen Orten nur relativ wenige Delegierte vor Ort zu haben. Dieser Vorstoß überraschte. Er war zumindest mit einigen der Führungsmitglieder und auch Bewerber für den Parteivorsitz nicht abgesprochen. Und so ging es hoch her gestern im Adenauerhaus.
Aber wenn jetzt nachher, ja in wenigen Stunden von jetzt aus gesehen, die Führungsgremien der CDU dann offiziell zusammentreten, wird es einen gemeinsamen Vorschlag der Wettbewerber geben?
Ja, es wird einen Vorschlag der Vorsitzenden geben, denn offiziell soll sie ja das Verfahren in der Hand haben. Und am Ende hat man sich auf einen, Kompromiss geeinigt, in dem nur noch 2 Szenarien eigentlich formuliert werden. Das erste ist, ja, wenn die Zahlen so runtergehen, wenn das Infektionsgeschehen sich normalisiert, werden wir versuchen, einen Präsenzparteitag hinzubekommen. Allerdings wohl nicht mehr dieses Jahr. Wahrscheinlicher ist aber das Szenario, was Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt zu Papier gebracht hat. 16. Januar, ein digitaler Parteitag, ausschließlich digital. Alle drei Bewerber werden sich vorstellen. Die Mitglieder schauen an den Bildschirmen und Monitoren zu und dürfen danach per Briefwahl ihren Vorsitzenden entscheiden.
Wem nutzt und wem schadet diese Einigung?
Naja, am Ende hat sich Armin Laschet durch seinen öffentlichen Vorstoß zwar den Unmut der beiden anderen Bewerber zugezogen, aber sich durchgesetzt, denn der Parteitag wird am 4. Dezember nicht stattfinden. Allerdings auch nur ein kleiner Sieg, denn er wollte am liebsten im Mai wählen lassen, nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, so spät wie möglich, um Zeit zu haben, um auch seine Umfragen nach oben zu kriegen. Jetzt ist es der 16. Januar geworden. Das hilft Armin Laschet ein bisschen, aber auch nicht sehr viel. Friedrich Merz wird erst recht jetzt den Kampfgeist in sich wecken lassen.
Dann bedanke ich mich für diese morgendliche Information, Michael. Bis nachher auf dem Schiff.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen, Gabor.
Gib uns doch bitte an diesem Montag einen kurzen Überblick, was in dieser Woche, in deiner Woche, Sophie, an der Wall Street wichtig sein könnte.
Ja, aber gerne. Also es ist eine ziemlich wichtige Woche in der Berichtssaison. Es melden Apple, Google und Facebook und auch Amazon Zahlen. Und einige von Ihnen plus ein paar Kollegen sind mal wieder, muss man sagen, vorm Kongress. In einer Anhörung werden Jack Dorsey von Twitter, Facebooks Mark Zuckerberg eben und Sundar Pichai von Google gegrillt. Es geht um Section 230, die Immunität der sozialen Netzwerke oder im Fall von Google Suchmaschinen. Und dieser Abschnitt schützt Online-Dienste bislang davor, dass sie für nutzergenerierte Inhalte verantwortlich gemacht werden können. Und das ist vielen Politikern und vor allem auch Donald Trump ein Dorn im Auge.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die armen Unternehmensberater in diesem Land Hohn und Spott ausgesetzt sind. Wie zum Beispiel hier vom Kabarettisten Volker Pispers.
Die haben versucht herauszufinden, warum Lidl und Aldi so erfolgreich sind. Da werden Interviewbögen entwickelt, die Interviews werden geführt, die werden ausgewertet, da werden Excel-Tabellen erstellt, die werden kreuz und quer und gegengerechnet und die haben ein Ergebnis gehabt. Nach einem halben Jahr, immer für Pressekonferenzen, haben sie das Ergebnis bekannt gegeben. Sie werden es nicht glauben. Es liegt am Preis.
Dieser Hohn ist natürlich bitter für die Branche, aber vielleicht dann doch auch leicht zu verkraften, zumindest finanziell. Nach einer kleinen Anfrage der Linkspartei wurde jetzt bekannt, dass die Bundesregierung im ersten Halbjahr, Vorsicht, festschnallen bitte, 186 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben hat. Frei nach dem Motto, guter Rat ist teuer und viel guter Rat ist extra teuer. Trotzdem muss man sich doch vielleicht die Frage stellen, wofür bitteschön wurde dieses Beratergeld ausgegeben? Was erforderte denn im ersten halben Jahr 2020 einer eingehenden Beratung? Professor Drosten kann es nicht gewesen sein, denn der steht ja schon auf der Gehaltsliste des Staates und der Präsident des RKI ohnehin. Und sonst hat die Regierung doch gar nichts gemacht. Keine Digitalisierungsfortschritte, keine Steuerreform, nicht mal ein neuer Flughafen. Man hat die böse Ahnung, dass der Kabarettist gar nicht lustig ist, sondern nur wahrhaftig.
Diese Klugscheißer, die in Sekundenschnelle ganze Flipcharts vollschmieren können mit Informationen, die sie jedem Mickey-Maus-Häftchen entnehmen können.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Naja, dass der Elton John jetzt von sich sagen kann, dass er als Künstler alles, und zwar wirklich alles, erreicht hat. Oscars, Grammys, klar, von der Queen zum Sir geschlagen sowieso, aber jetzt, der Spielzeughersteller Mattel hat ihm zu Ehren eine eigene Barbie-Puppe erschaffen. Elton John als Frau. Alles funkelt und glitzert, sie trägt Jeans mit seinen Initialen. Eine Jacke hat sternenbedruckte Ärmel, dazu Plateauschuhe und natürlich die extravagante Brille von Elton, dem John, darf nicht fehlen. Damit ist Elton John nun endlich unsterblich. Der Wunsch seines Erfolgsliedes, lass die Sonne über mir nicht untergehen, ging damit schon zu Lebzeiten in Erfüllung. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Too late to save myself from falling. I took a
chance and changed you in your life. But you misread my meaning when I met you. Close the door.
So